Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserem heutigen Podcast, den wir ohne viel Schnickschnack einfach beginnen wollen, denn es sind Playoffs in der Penny DEL und DEL 2, da ist nicht viel Zeit zu verlieren, da kommt es einfach auf jedes Spiel an. Die Intensität ist hoch, an manchen Stellen ist es unfassbar spannend momentan, andere haben es da wieder ein bisschen ruhiger und sind schon durch ins Halbfinale. Wer, wo, was, wie, wann, den kompletten Überblick gibt's jetzt von Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Viel Spaß.
Die Playoffs sind genau so, Antti, wie wir uns das vorstellen. Spannung, Dramatik, Nervenkitzel, entscheidende Spiele. Reden wir jetzt von der DEL 2? Da gibt es im Viertelfinale, in der ersten Runde viermal Spiel 7, Antti. Viermal Spiel 7. Ich habe da am Live-Ticker das mitverfolgt und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Aber wir müssen ja über die DEL sprechen. Wir dürfen über die DEL sprechen. Da ist es schon deutlicher. Da stehen schon nach vier Spielen die ersten zwei Halbfinallisten fest. Spannung und Dramatik natürlich zwischen den Adlern und Berlin. Ganz viel Spannung und Dramatik. Straubing-Schwenningen, da sprechen wir jetzt gleich drüber im ersten, im zweiten und dann vor allem im letzten Drittel, Antti. Ich finde es Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich jetzt schon aufs letzte Drittel, natürlich spreche ich. Aber was da los ist, das ist unfassbar. Also, schätze es mal ein. Sag mal ganz kurz was. Erstmal guten Tag, sag
mal was. Ja, dazu. Ja, erst mal guten Tag. Ja, ja, das ist der helle Wahnsinn. Also, wir müssen uns das genauer anschauen gleich. Als allererstes müssen wir uns ein bisschen warm machen noch. Du erwischt mich schon so kalt. Ich bin noch gar nicht gedehnt so richtig. Also wir müssen jetzt erstmal noch die Warm-up-Runden da fahren, ein paar Mal aufs Tor schießen und dann geht's voll in die Analyse beziehungsweise ins Gespräch über die Adler. Die Serie ist auch sehr interessant. Also wenn man das neutral schaut, ich kann es nicht neutral schauen, aber ich kann es zumindest so anschauen, dass ich mich reinversetze in einen neutralen Zuschauer, der muss das Ding richtig abfeiern, diese Serie. Und dann, das, was dann in der DL sonst noch passiert. Und, wie du es gesagt hast, zweite Liga, die zweite Liga hat mir wirklich eine Riesenfreude gemacht in dieser Saison bisher. Die ganze Saison war unheimlich eng. Und jetzt halt, wie gesagt, vier Spiele, alle 3-3. Also besser kannst du es ja gar nicht dir ausdenken.
Antti, du dehn dich noch mal ein bisschen, setz dich mal aufs Eis und schau mal, dass du warm wirst. Ich sag noch kurz, in der Warm-up-Runde Moritz Seider seinen ersten Fight gehabt in der NHL. Ja. Richtig gut geschlagen, ging durch die sozialen Netzwerke. Ich denke, dass das in Deutschland relativ viel reingespielt wird bei den Eishockey-Protagonisten. Hat mir Spaß gemacht, mir das anzugucken. Aber dass es dich jetzt nicht kalt erwischt auf deinem Glaskinn, Antti, dann schauen wir mal schnell in die Kabine und gehen ins erste Drittel. So, ich muss sagen, Bulli geht an die Eisbären Berlin, führen die Serie mit 3-1, haben das zweite Spiel in Mannheim gewonnen. Demnach die Adler bisher keinen Heimsieg in der Viertelfinalserie. Du bist aber unglaublich optimistisch. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel gestern nicht gesehen. Ich bin nach Schwenningen gefahren, relativ früh schon. Mein Sohnemann hat den nächsten Pokal gewonnen. Nach der deutschen Meisterschaft mit der U15 gab es den U15 DEL Cup. Da schicken alle DEL-Clubs ihre Nachwuchsmannschaften hin. Die spielen Turnier aus. Es waren leider nur 12 Mannschaften, die Nachwuchsmannschaften von Bremerhaven und Wolfsburg waren nicht am Start. Da haben die jungen Adler auch den großen Pokal gewonnen. Da durfte ich mit aufs Siegerfoto, allerdings aufs Familiensiegerfoto. Und danach bin ich rüber und habe das Spiel kommentiert. Spiel 4 zwischen Schwenningen und Straubing. Und du sagst jetzt aber mal, warum du so optimistisch bist für Spiel 5 der Adler in Berlin.
Ich finde, dass die Adler ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Nicht nur gestern zu Hause in Spiel 4, sondern überhaupt, ich finde, die haben diese Serie sehr, sehr stark gespielt, haben Pech. Man denke an dieses Ding, was Fischbuch gemacht hat, das war in Berlin. Pfosten trifft Hildebrand am Schlittschuh und der Puck geht gegen den anderen Pfosten und nicht rein. Also das erzählt so ein kleines bisschen die Geschichte dieser Serie, finde ich. Wir klammern Spiel 1 aus, das war was anderes, da waren die Berliner noch nicht bereit, die Berliner waren was weiß ich wo und die Adler haben sehr, sehr starkes Spiel gespielt. Jetzt sind die Berliner in der Serie drin, gewinnen jedes Spiel mit einem Torunterschied. Jetzt die Spitzfindigen werden sagen, wieso, da war doch ein 4-2 und ein 3-1 dabei. Klar, das waren Empty Netter, Das rechne ich mal raus, um das ein kleines bisschen sauberer einfach mal darstellen zu können. Also auch die Kräfteverhältnisse. Die Adler haben in jedem Spiel wirklich sich gute Torchancen erarbeitet. Aber Hildebrand im Tor ist sehr, sehr stark. Jetzt könnten manche sagen, oh ja, die schießen dem ja nur immer auf den Bauch oder so. Das stimmt so nicht, sondern Hildebrand, was ihn auszeichnet als Torhüter ist, ich habe mit ein paar Torhüter-Experten gesprochen, er ist sehr, sehr schnell, er stellt sich sehr, sehr schnell zur Scheibe hin. Das heißt also, das sieht dann immer so leicht aus, wie er die Sachen macht, aber er steht momentan, ist in der Form seines Lebens immer sehr, sehr gut zum Schuss, in einem guten Winkel. Und klar, jetzt muss man eine Sache sagen, die Adler müssen ihn natürlich überwinden, das ist ja keine Frage. Und sie werden es tun, deswegen bin ich optimistisch. Also ich bin sicher, dass irgendwann auch diese Pechsträhne und vielleicht in der einen oder anderen Szene vielleicht ein kleines bisschen noch Unvermögen, aber ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, es ist ja nicht so, dass die Adler zufälligerweise alle Spieler eingesammelt haben, die keine Tore schießen können. Das stimmt ja so nicht. Sondern da war viel Pech dabei, viele Situationen, wo auf der anderen Seite Berlin Glück gehabt hat. Und ich glaube, diese Glückssträhne für Berlin und diese Pechsträhne der Adler wird reißen. Und so wird es ein gutes Spiel mit einem guten Ergebnis werden in Berlin. Das ist meine Überzeugung, meine Hoffnung.
Ich freue mich drauf, vor allem, weil du vorhin richtig glänzende Augen hattest, als ich dich gefragt habe, was dich so optimistisch macht. Und du hast auch gesagt, David Wolf, ich weiß nicht, ob es im Interview war oder ob er nur im Gespräch mit dir erwähnt hat, dass es das beste Adlerspiel war, was sie die ganze Saison gespielt haben. Jetzt geht es halt wirklich darum, eine Performance abzuliefern. Die muss ja nicht perfekt sein, aber du musst eine Performance abliefern, einen Weg finden, ein Spiel zu gewinnen. Ob du dann vielleicht unterlegen bist im Schussverhältnis oder offensive Blue Line Crosses, was es da alles für Statistiken gibt von Weißhockey mittlerweile, spielt ja keine Rolle, denn das Entscheidende oder das Wichtigste in der ganzen Sache ist, was steht am Ende wirklich auf der Anzeigetafel. Und da müssen die Adler jetzt einen Weg ins Spiel finden, da die Serie nochmal nach Mannheim zurückzuholen. Und du hast eben Jake Hildebrand angesprochen. Jetzt hat man in der anderen Serie gesehen, Bugel wird ausgewechselt, Miska kommt rein und die Mannschaft hat richtig gut performt. Das war damals 0-3 am Pulverturm. Tom Pokel zieht Bugel, stellt Miska rein, die Straubing Tigers gleichen das Spiel auf 3-3 aus, verlieren dann allerdings in der Overtime. Und jetzt hat gestern Miska gespielt und gewinnt das Spiel. Ist das ein Impuls, wo man sich drüber unterhalten soll? Arno Tiefensee spielt sehr, sehr gut, aber ist das vielleicht ein Impuls, wo man sagen könnte, als Coach, ich wechsle jetzt auch mal, ich bringe jetzt Brückmann, um einfach da was zu verändern, weil die Jungs vorne, die Akteure spielen ja alle gut, du brauchst ja da nicht viel rotieren. Ist das eine Position, wo man drüber nachdenken kann, soll oder vielleicht auch muss?
Das ist sehr, sehr interessant. Also da diese Torhüterpsychologie, da bin ich nie so richtig dahinter gestiegen, weil du hast so viele Torhütertypen auch. Wie können sie dann direkt performen, wenn gewechselt wird und so weiter? Das sind die großen Fragen, die man dann auch, deswegen hast du heutzutage ja überall auch einen Torhütertrainer, der sich da reinversetzen kann, der das selbst so gespielt hat. Ich glaube, dass es das eine Option sein kann und das wäre keine Entscheidung gegen Arno oder irgendwie sowas oder zu sagen, ne, Arno, du warst nicht gut genug, das nicht. Sondern wie du sagst, das wäre ein Impuls, den man setzen könnte. Deswegen möchte ich es nicht ausschließen. Ich weiß es definitiv nicht, aber ich möchte es nicht ausschließen. Und das Gute ist, du hast mit Felix Brückmann, hättest du einen Torhüter, der so viel Erfahrung hat und diese Situation dann auch wirklich auch zwischen den Ohren auch handeln kann. Das ist ja der Punkt. Kann ein Torhüter das? Und da hast du immer die Gefahr, wenn du zwei junge Torhüter hast, die wenig Erfahrung haben. Und das ist in Mannheim halt eben jetzt momentan der Vorteil. Du hast einen sehr erfahrenen Torhüter und einen jungen Torhüter. Und da kannst du mit Sicherheit dann solche, ich will es nicht Experimente nennen, weil Zeit für Experimente hast du ja nicht in den Playoffs. Das ist keine Zeit, wo du irgendwas testest. Aber das könnte funktionieren. Also das ist durchaus was ich jetzt, da fehlt mir nicht die Fantasie, dass das passiert.
Ja, weil wenn ich an Berlin denke, da ist natürlich Hildebrand die unangefochtene Nummer 1. Da brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Genauso wie in Schwenningen auch mit Joachim Eriksson. Der hat einen Cody Brenner hinter sich, dass Eriksson die klare Nummer 1 ist und Hildebrand in Berlin ist ja auch richtig. In Mannheim hast du aber die komfortable Situation, dass du mit Brückmann auf jemanden zurückgreifen kannst, so wie du es gesagt hast, mit unglaublich viel Erfahrung, der Drucksituation gewachsen ist. Den kannst du ja reinstellen, ohne dass du sagst, das ist eigentlich numerisch meine Nummer zwei. Ist ja überhaupt nicht der Fall. Und das sehe ich auch als ganz, ganz großen Vorteil. Wenn wir an die Serie von Straubing denken, wo ich eben das Beispiel genannt habe mit Bugel und Miska, da hast du ja noch die Situation, Miska saß am Anfang ja sogar auf der Tribüne, um dem weiteren Ausländer Platz zu geben. Das heißt, du hattest Bugel gespielt, hattest Dietl auf der Bank sitzen und musstest damit den Ausländern sogar rotieren. Die Situation hast du ja in Mannheim auch nicht. Deswegen ist das sicherlich was, womit sich der Trainerstab beschäftigen wird. Und du hast es richtig gesagt, es wäre keine Entscheidung gegen Arno Tiefensee, sondern einfach eine Impulsentscheidung, um auch den Schützen. Du musst das mal aus Stürmersicht, Verteidiger, gegnerische Mannschaft. Du bist ja in einer Playoff-Serie komplett vorbereitet. Du weißt ja über jeden Spieler Bescheid und bist natürlich im Verlauf der Serie, wo du reinwächst, weißt du immer ganz genau, was macht der Spieler, wie agiert der Spieler, wie reagiert der Spieler in verschiedenen Situationen. Dann gibt es ja auch Matchups. Das heißt, dass eine Reihe immer gegen die gleiche Reihe spielt, beziehungsweise die Big Boys oft gegeneinander. Und dann bist du natürlich auch auf den Torhüter eingestellt, das ist ganz klar. Du als Stürmer, ich habe mich immer damit beschäftigt, wer steht auf der anderen Seite im Tor. Wenn ich eine Möglichkeit habe, wo ziehe ich hin, wo schieße ich hin, was habe ich im Kopf, was will ich für eine zündende Idee haben, wenn ich wirklich mal zum Schuss komme. Und das ist auf Berliner Seite auch was, wo du sagst, okay, ich habe den Tiefensee, damit beschäftige ich mich, jetzt steht auf einmal ein Brückmann drin. Du musst ja umdenken, du musst wirklich umdenken. Natürlich Scheiben aufs Tor, ganz klar, aber das ist auch eine Stürmerpsychologie. Das weiß man auch. Und von daher, ich bin gespannt. Wir zeichnen jetzt heute auf, Montag. Ich denke, Anti, wir zerbrechen uns ein paar Minuten hier den Kopf, aber ich glaube, den Trainern, du hast ja ganz verschiedene Modelle, ganz verschiedene Muster. Was kannst du umstellen? Wen kannst du zusammenbringen? Wie agierst du im nächsten Spiel? Jetzt vor allem auch wieder auswärts. Reisen die Adler heute? Ist Montag Anreise oder weißt du, ob die Mannschaft am Dienstag fliegt?
Die fliegt am Dienstag, Dienstagmorgens und dann ins Hotel dort, Tageshotel. Da kann man dann so sich einen Puffer einplanen, das ist immer das Wichtige. Und dann kannst du dort Mittag essen, dich nochmal kurz ausruhen, Meeting dort machen im Hotel und dann geht's ganz normal, als wärst du einen Tag früher angereist, dann mit dem Bus in die Halle. Also das ist eine ganz gute Form dieser ganzen Sache. Da hast du diese Reisestrapazen nicht, weil wenn du gestern gespielt hast, heute dann wieder 5-6 Stunden unterwegs bist, auch wenn du fliegst, musst du ja mit dem Bus erst fahren und so weiter. Wobei, ich glaube, die Mannschaft ist das zwar schon gewöhnt, irgendwo sowas, aber in den Playoffs willst du sowas natürlich dann minimieren auf alle Fälle, ne?
Also da gebe ich dir absolut recht. Ein Reisetag kostet ziemlich viele Körner. Das ist sehr kraftraubend, weil du schläfst nicht so lange, musst dann wieder, wie du es gesagt hast, den Bus vielleicht am Flughafen warten, im Flieger sitzen. Dann ist das schon sehr, sehr komfortabel. Die Mannschaft, die Jungs konnten in ihrem eigenen Bett schlafen von Sonntag auf Montag und können das nochmal auf Dienstag. Ja, genau. Und du weißt, wenn du Dienstag aufwachst, heute ist Game Day. Heute ist, wir reisen dahin, wir fahren da rein, können uns mittags nochmal ablegen nach einem Mittagessen in Berlin und dann geht's los. Also ich freue mich auf die Partie, Andi. Ich bin richtig gespannt. Eine Sache, ich habe es nur im Ticker gelesen. Die Strafzeit, die zum entscheidenden Treffer geführt hat, für den Sieg in Spiel 4. Wie schätzt du die Strafzeit ein? Ich kann dir kurz wiedergeben, ich stand in Schwenningen für die Vorbereitung zum Spiel und habe gefragt, was ist da passiert? Und da waren die Stimmen von den anderen Jungs, die gesagt haben, naja, also 2 Minuten sind es auf jeden Fall, Crosscheck Matthias Plachter. Es hätte sogar mehr sein können. Wie hast du das Ganze gesehen? Du musst mich jetzt mal abholen, ich habe es nämlich überhaupt nicht gesehen. Und wie darf ich die Situation einschätzen?
Da gab es einen Crosscheck tatsächlich, es war Kampf um die Scheibe da und dann gibt es eben von Plachter gegen Cormier den Crosscheck so relativ hoch, so Schulterhöhe und rutscht so ein bisschen weiter hoch. Also er wollte da nicht Richtung Kopf das Ganze machen, sondern da ein bisschen so Richtung Schulter. Ja, muss man schon sagen, bei mehrfacher Betrachtung, du guckst dir sowas natürlich dann anschließend an und denkst so, war es eine Strafe? Erst Adlerbrille, dann setzt du die Adlerbrille ab und sagst, ja, es war eine Strafe, aber was da ärgerlich ist, ist, dass man dann natürlich auch, dass es da auch eine Strafe, also Schwarz war in einer ganz guten Position, aufs Tor zu schießen und bekommt auch einen Crosscheck von hinten. Das war keine Strafe. Also da hat mir so ein kleines bisschen in der Phase des Spiels die Linie gefehlt, sagen wir es mal so. Aber irgendwo muss man da schon sagen, diese Strafe, die, ich drück's mal so aus, kann man geben. In Klammern, war eine Strafe. Also das schon, das war ein ganz klarer Crosscheck. Nur in der Phase des Spiels wenn du andere Sachen laufen lässt, dann ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich aus Sicht der Adler. Das ist natürlich ganz klar.
Also das heißt, volle Kraft voraus nach Berlin, voller Fokus, diszipliniert bleiben, vor allem in so Schlüsselsituationen kurz vor Ende, und dann bin ich gespannt. Ich bin morgen im Konferenzstudio, ich werde es definitiv verfolgen. Eine Zweierkonferenz hatte ich auch noch nicht. Es gibt nur zwei Spiele, sonst arbeiten wir da mit sechs, manchmal mit sieben. Ich freue mich drauf. Wann reist Antti Soramis nach Berlin?
Ich fahre mit Adrian Parejo, dem Pressesprecher. Wir fahren morgen früh, fahren wir mit dem Auto, damit wir da dann gut hinkommen in Berlin. Wenn du nach Berlin fährst, da kommst du, wenn du deinen Beruf kommst, da fährst du nach Berlin rein, da an der AWUS, und brauchst dann anderthalb Stunden, bis du dort bist. Deswegen, wir werden uns dann auch nochmal kurz ins Mannschaftshotel begeben und uns dort nochmal kurz dann frisch machen und dann auch in die Halle gehen, ganz normal.
Ich sag's mal, wie es wirklich ist. Ihr esst die Reste auf, die am Buffet übrig bleiben. Genau so. Ab in die Kabine, Andi. So, zweites Drittel, Andi. Möchtest du sofort nach München, möchtest du nach Bremerhaven oder möchtest du in Richtung Spiel 5 nach Straubing an den Pulverturm? Suchst du dir aus?
Ich möchte nach Bremerhaven, weil es mich immer noch fasziniert, was die Jungs da machen. Also
zum
das muss ich
mal
sagen.
Halbfinale. Zum ersten Mal Halbfinale in Sweep, ja. In der ersten Runde gegen Ingolstadt, München sweept auch gegen Wolfsburg. Das hat mich ein bisschen mehr überrascht, dass Wolfsburg auch beide Heimspiele abgegeben hat. Mhm. Wir erinnern uns, Wolfsburg von der 4 gestartet, München von der 5. Patrick Hager für mich, einer der dominantesten Spieler.
Absolut,
was der gemacht hat, wie der performt hat. Niederberger hat auch unglaublich viel gehalten. Und ja, da sitzt du jetzt und verfolgst als Spieler die anderen Partien, wartest auf deinen Gegner, musst die Spannung hochhalten, schaust aber jetzt, dass du in den Trainingseinheiten viel Spaß hast, weil zu lange die Spannung hochhalten, das ist auch nicht gesund.
Das geht nicht.
Vor allem mental. Und das ist jetzt was, womit Trainer auch nicht so viel Erfahrung haben. Wie machst du das jetzt? Wie trainierst du? Wie viele Tage gibst du frei? Aber ich gebe dir recht, also dass Bremerhaven sweept, die Spiele waren eng, sind zweimal in die Overtime auch gegangen. Ingolstadt jetzt ausgeschieden, der letztjährige Finalist, und Wolfsburg, die ja auch letztes Jahr im Halbfinale waren. Also das finde ich schon, sagen wir es mal, formulieren wir es mal so, zur richtigen Zeit die richtige Leistung abgerufen.
Das auf alle Fälle. Ich muss eine Sache sagen, vielleicht zu Wolfsburg. Ich hatte im Vorfeld gesagt, dass ich glaube, dass München Wolfsburg schlagen wird, weil Wolfsburg, was die machen, oder Mike Stewarts Ansatz ist ja der, die Last nicht so zu verteilen, nicht so gleichmäßig, wenn man sich die Eiszeiten anschaut, sondern eher seinen Topspielern die Verantwortung zu übertragen. Die spielen sehr, sehr viele Minuten. Und jetzt kann man sagen, ja klar, du in den Playoffs geht das. Das geht auch bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn du in der ganzen Saison so gespielt hast, dass deine dritte, vierte Reihe teilweise wirklich deutlich weniger Eiszeit hat, so 10 Minuten, und deine Topspieler ständig so zwischen 18 und 22 Minuten, also die Stürmer haben, manchmal sogar mehr, halte ich das in der modernen Welt oder im modernen Eishockey einfach nicht für durchhaltbar. Das ist meine Einschätzung darüber. Und entsprechend, also deswegen sage ich, ja, hat es mich jetzt nicht groß überrascht. München hat sehr, sehr ausgeglichene Reihen, kann da die Eiszeiten sehr, sehr gut verteilen. Und entsprechend hast du dann natürlich, klar, hast du manchmal in manchen Spielen so Spitzen, wo ein, zwei Spieler, wenn du viele Special-Situationen hast und ein, zwei Spieler in Überzahl und Unterzahl spielen, hast du denen natürlich dann auch so 22, 23 Minuten, was ja für einen Stürmer sehr, sehr viel Eiszeit ist. Aber dann nicht so über eine ganze Saison. Also da sind die Reihen ausgeglichener gewesen. Und deswegen hat es, glaube ich, den Münchnern auch in die Karten gespielt. Ein Faktor zumindest.
Ja, München ist auch eine Mannschaft, die sehr körperbetont spielen kann. Wir haben das in der Vergangenheit in Mannheim ja auch gemacht, dass wir gesagt haben, jeden Wechsel, wir fahren jeden Check zu Ende. Wir tun den Jungs weh, vor allem den Big Boys auf der anderen Seite. Und wenn du im Briefing, in den Meetings im Vorfeld gesagt bekommst, das sind die Jungs, die spielen 18 Minuten, 20, 22 Minuten, und du checkst die jeden Wechsel. Das ist im ersten Spiel, fällt es nicht so sehr ins Gewicht, vielleicht im zweiten auch nicht. Aber irgendwann ab Spiel 3 im letzten Drittel denkt er sich, jetzt fährt er mich schon wieder zusammen. Im defensiven Drittel, in der neutralen Zone, im Angriffsdrittel sowieso. Du hast irgendwann keinen Bock mehr. Und wenn du das aber verteilen kannst, wenn du sagst, hey, wir haben 4 Reihen und alle marschieren, das ist wirklich was, was ein riesen, riesen Vorteil ist. Und wenn du dir als Münchner Mannschaft wirklich auf der Wolfsburger Seite ein paar aussuchst und sagst, okay, das sind die 3, 4, 5, und immer drauf, wirklich immer drauf, dann ist es schon ein ganz, ganz großer Faktor, weil die Jungs dann über, jetzt waren es nur 4 Spiele, aber wenn es 5, 6, 7 geworden wäre, da ist dann schon, schlägt das Pendel auf der Waage schon Richtung München aus.
Und, zermürbend, ja, absolut.
Ja, und Ingolstadt hat viele Körner gelassen in der Serie gegen Köln, wo sie dann nochmal zurückgekommen sind. Da fand ich aber schon, dass sie unglaublich viel Moral bewiesen haben, aber sind auf eine Mannschaft getroffen, die einfach ready war, die absolut bereit war mit Bremerhaven. Zweimal war es richtig eng, da ging es in die Overtime, da hat Bremerhaven dann aber einfach ihre Klasse ausgespielt. Für mich wirkt es oft so, als spielen die das ganz schön monoton runter. Also da war jetzt auch, natürlich hat Urbas in Spiel 3, wo er den aus spitzen Winkel, die Leute haben erzählt, aus Leon Dreiseitel, in Leon Dreiseitel-Manier, aus Leon Dreiseitel sein Büro, hat er den da reingeknallt. Da hast du mal so einen richtig emotionalen Jubel gesehen, aber sonst wirkt es so für mich, hey, wir ziehen hier unser Ding durch, wir wissen, was zu tun ist, freuen uns, wenn wir treffen, dann stellen wir uns wieder hin und machen das nächste Bulli. Also da bin ich jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz noch an den Pulverturm, Anti. Ich war gestern fürs Fernsehen im Einsatz und da haben wir uns nach dem Spiel darüber unterhalten und Mike Connolly von Straubing hat das auch im Interview gesagt. Jetzt spielst du eine Best-of-Three-Serie, eine Best-of-Drei. Und es ist ja einfach so, beide Mannschaften haben jetzt jeweils 2 Spiele gewonnen. Es steht 2-2. Beide Mannschaft hat mal, oder jede Mannschaft hat einmal zu Hause, einmal auswärts gewonnen. Du weißt, wozu du in der Lage bist, was du machen kannst. Und jetzt sind es nur noch 3 Spiele. Und als Spieler brichst du das so runter. Du sagst, wenn es 1-1 steht, jetzt spielen wir einfach Best-of-Five. Wenn es 2-2 steht, sagst du, jetzt spielen wir Best-of-Three. Und das wird jetzt richtig interessant. Noch 2-mal am Pulverturm, einmal in der Helios Arena in Schwenningen. Also da ist schon Brisanz und ganz schön Dynamik drin, weil vor allem die spielen körperlich gut, die vorchecken gut. Also beide Mannschaften haben mich spielerisch schon positiv überrascht.
Mich auch total. Also das ist auch wirklich ein offener Schlagabtausch im Sinne von, du weißt nicht, was in diesem Spiel passieren wird. Klar, offener Schlagabtausch, da meine ich nicht, dass es ständig hoch und runter geht und dass man vergisst zu verteidigen, sondern einfach, du gehst da in dieses Spiel rein und beide versuchen, Druck nach vorne zu machen, versuchen nicht abzuwarten, nutzen auch ihre Chancen immer wieder. Also das ist eine Serie, die auch so nicht vorauszusehen war. Viele hatten ja Straubing ganz klar vorne gesehen und das ist eben nicht passiert. Und das finde ich natürlich immer das Interessante, dass du solche Sachen dann oftmals gar nicht voraussehen kannst, weil es auch eine Momentum-Sache ist. Wie bist du eingestellt? Wie kommst du in die Spiele rein? Wie nutzt du deine Chancen? Das sieht man ein bisschen bei den Adlern, dass du eigentlich im Prinzip in jedem Spiel das bessere Team warst, aber deine Chancen so nicht nutzen konntest, weil der gegnerische Torhüter ständig auf dem Kopf steht. Also, und das ist in Straubing und in der Straubing-Schwenning-Serie ein bisschen anders. Und entsprechend macht es das so unvorhersehbar, sage ich jetzt mal. Also, das ist eine tolle Serie. Wie auch die Serie Mannheim gegen Berlin. Die anderen waren dann doch relativ klar, auch wenn es das eine oder andere Spiel in die Verlängerung ging. Aber da haben die besseren Mannschaften dann schon gewonnen, muss ich sagen.
Und da wir die Besten sind, das wissen wir sowieso, wir brauchen aber auch mal eine kurze Verschnaufpause ab in die Kabine und dann gehen wir dahin, wo es richtig spannend ist, Anti. Jetzt haben wir das Vorgeplänkel abgehakt hier mit der DL und jetzt schauen wir mal, wo es richtig brisant ist.
Da, wo es die richtigen Spiele gibt.
Und wir gehen mal mit dem Bulli direkt nach Kassel, Anti. Kassel 3-1 geführt in der Serie gegen Weißwasser. Weißwasser jetzt mit 2 Spielen zurückgekommen, die Serie ausgeglichen. Krefeld lag 0-3 hinten gegen Krimmitschau, hat jetzt das Ganze ebenfalls ausgeglichen. Kaufbeuern gegen Landshut, da steht's ebenfalls 3-3 im bayerischen Derby. Und Regensburg, der Tabellenzweite aus der Hauptrunde, war 3-1 zurück, Anti, gegen Ravensburg, der letztjährige Meister aus den Pre-Playoffs gekommen. Genau. Und jetzt hat Regensburg dann noch das Heimspiel gewonnen, auf 3-2 verkürzt. Gestern in Overtime in Ravensburg zum 3-3 ausgeglichen. Jetzt geht es nochmal nach Regensburg. Also ist das ein Matchball für die Augsburger Panther?
Das ist ein Matchball für die Augsburger Panther, dieses Ding. Also Weißwasser gegen erstmal Krefeld. Das ist klar, wenn Krefeld rausfällt, dann ist es für die Augsburger Panther gut, weil die könnten ja aufsteigen. Und die andere Serie, Weißwasser gegen Kassel, ist dasselbe. Also 2 Matchbälle hier für die Augsburger Panther, die dann nicht absteigen würden. Vielleicht noch ganz kurz zu der Serie, weil die finde ich faszinierend, die Serie. Kassel, da hat jeder gesagt, naja, dieses Jahr schaffen sie es mit dem Aufstieg. Die tun sich zumindest schwer, das ist natürlich noch nichts entschieden, aber wenn du dir vorstellst, Weißwasser ein Team in der zweiten Liga, für die, die vielleicht zweite Liga nicht so verfolgen, die haben nicht so tiefe Kader wie in der DEL. Ne? Also du hast so deine 22 Mann ungefähr, dann hast du vielleicht den einen oder anderen Förderlizenzspieler noch, aber das war's. Wenn du Verletzte hast, dann wird's hinten raus richtig dünn. Bei Weißwasser, da fehlen fünf gute Stürmer, also ein ganzer Block, und das sind deine mit Top-Stürmer, mit McFalls, mit Rupp, Breitkreuz, der Bruder von dem Frankfurter Breitkreuz. Zwei Top-Verteidiger fehlen dir mit Blumenschein und Toni Ritter. Toni Ritter kennt man noch aus den Adlerzeiten, der früher mal ein Stürmer war, heute Verteidiger. Also, und dann gewinnst du gegen dieses absolute Top-Team Kassel tatsächlich dreimal, und die Serie steht 3-3. Das ist schon ein absoluter Hammer. Und dafür liebe ich die zweite Liga, dafür liebe ich Eishockey, dass solche Sachen möglich sind. Und entsprechend sollte man nie irgendwie irgendjemanden abschreiben. Und das wollte ich auch noch allen Adler-Fans mitgeben, übrigens, einfach um den Bogen zu spannen. Nicht die Adler abschreiben, ein 1-3 Rückstand sagt noch gar nichts aus. Da kann alles passieren. Wir nehmen hier als Mutmacher die zweite Liga, Ulle, oder?
Definitiv. Und du hast es eben, oder ich habe dich in der Frage direkt so angesprochen, ob das ein Matchball für die Augsburger Panther ist. Krefeld spielt jetzt auswärts, die müssen nach Krimmitschau reisen. Krefeld ist ja eine der Teams, die aufsteigen können, allerdings aus einem 0-3 in 3-3 gemacht. Dann würde ich sagen, kleiner Vorteil bei den Krefeld-Pinguinen, jetzt allerdings auswärts nicht einfach. Kassel auch mit 3-1 geführt, jetzt zwei Spiele abgegeben, die spielen allerdings Spiel 7 zu Hause. Also ich bin richtig gespannt, ich bin da schon immer mit einem Auge dabei. Wir lassen uns überraschen, Anti. Und ich höre auch schon die Schlusssirene.
Da ist er, ja.
Da ist er. Und jetzt darf ich dir hinten raus noch eine Frage stellen. Du weißt ja, dass unser Partner, dein Freund, mein Freund Jens Schneider heute Geburtstag feiert.
So ist es.
Und da möchte ich dich mal in dem Zusammenhang fragen, hast du heute schon gratuliert? Hast du ein Geschenk für ihn? Hast du überhaupt an ihn gedacht? Und weißt du auch, wie alt er wird?
Ich weiß, wie alt er wird, tatsächlich, das möchte ich nicht verraten, weil er nämlich sein Aussehen und sein Alter nicht ganz zusammenpassen.
Hoppla.
Im Positiven meine ich, im Positiven natürlich. Das ist das eine. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gratuliert, weil das möchte ich ganz in Ruhe machen, und ich weiß, dass er vormittags nicht so gut zu erreichen ist. Ich habe ihm gestern Abend sogar, also da war es schon 12 Uhr vorbei, noch eine WhatsApp geschickt, weil ich ihm was Geschäftliches sagen wollte. Und habe ihm da auch noch nicht gratuliert, weil ich das nicht machen wollte. Ich wollte ihn direkt anrufen, und das werde ich natürlich im Laufe des Tages tun, damit ich wenigstens 1-2 Minuten mit ihm sprechen kann und ihm meine guten Wünsche runterbeten. Die habe ich schon vorher auf den Spickzettel geschrieben, weißt du, da kann ich das dann alles so schön runterbeten.
Dann lass uns das doch einfach mal on-air machen. Lieber Jens, wir wünschen dir alles, alles Liebe und Gute zu deinem heutigen Geburtstag. Bitte alle, die das hören, ruft ihn an, schreibt ihm, meldet, er liebt Anrufe, er liest nicht so gern Nachrichten, ruft bitte alle an, und die ihre Nummer haben, ansonsten, soll ich sie vorlesen? Nee, das machen wir nicht, Anti.
Das machen wir nicht. Das machen wir irgendwann, wenn er uns ärgert, aber das tut er ja nicht. Er ärgert uns ja nicht. Man darf eins nicht vergessen, Jens ist derjenige, der hier diese Podcasts auch produziert, immer für uns. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen, und wir geben ihm manchmal auch viel Arbeit.
Hast du auch morgen, Anti, wenn du in Berlin bist und das Spiel fürs Webradio mit begleitest, hast du nebenbei dein Handy offen, hast du einen Live-Ticker an in der DEL2?
Also ich guck klar, da immer
guckst,
wieder.
Guckst du natürlich auch wahrscheinlich, was in Straubing passiert, aber das kriegst du ja auch auf dem Videowürfel mit. Aber guckst du auch wirklich aktiv, läuft da der Ticker für die DL2 bei dir mit?
Ich schaue immer in den Werbepausen, also im Powerbreak und dann natürlich auch in den Drittelpausen, da schaue ich. Aber während dem Spiel, da kommst du wirklich raus, weil dann denkst du, oh, wow, was ist denn da passiert? Und dann kann es passieren, dass du plötzlich aufs Eis unten guckst, wow, sagst, und dann ist doch gar nichts unten. Also deswegen, da ist so viel Eishockey momentan, was ich verfolge, da muss ich schon ein bisschen fokussiert bleiben.
Also falls der Schiedsrichter bereit steht, um den Puck zum Bulli einzuwerfen und Anti ein paar Kommentare raushaut, die gerade eine richtig Wahnsinns-Tor-Szene beschreiben würden, wundern euch nicht. Da ist er gedanklich abgeschweift. Anti, wir verfolgen das morgen beide. Ich bin gespannt. Es gibt nur noch zwei Spiele in der DEL. DEL 2, 4 mit unglaublicher Brisanz und Dynamik und Spannung. Wir werden drüber sprechen die nächsten Tage. Und egal ob Adlerbrille, neutrale Brille oder was auch immer, Gleitsichtbrille, ich hoffe, dass es noch ein Spiel in der SAP Arena geben wird, dass die erste Viertelfinalserie nicht so schnell vorbei ist. Ich bin immer ein ganz großer Fan davon, wenn es Entscheidungsspiele gibt, drücke da natürlich auch die Daumen, dass das in der DEL so passiert. Wir gucken drauf, wir sprechen drüber, wir unterhalten uns.
So machen wir es, Ole. Bis zum nächsten Mal.